ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Auswart. Das neue Schuljahr läuft und damit stellt sich bei mehr als 100 Berliner Schulen auch die Frage, gibt's wieder ein Mittagessen und ist es auch genießbar? Seit Anfang August der Caterer für die Schulen gewechselt hatte, war es zu Problemen mit Menge, Pünktlichkeit und Qualität des Essens gekommen. Berlins regierender Bürgermeister hatte am Wochenende kurzfristig Verbesserungen versprochen. RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat an einer Neuköllner Schule mal in die Töpfe geschaut.
Ofenkartoffeln stehen heute auf dem Speiseplan. Immerhin, die Elbe-Schule ist bisher nur einen Tag ganz ohne Mittagessen geblieben. Doch Gummikarotten, Milchreis ohne Zucker oder breiartige Nudeln ließen viele Schülerinnen und Schüler lieber stehen, erzählt Schulleiterin Sabine Weber.
Die ersten zwei Tage gab es Lunchpakete, zwei trockene Brötchen, getrocknet Obst und nicht mal ein Getränk dazu, aber ist okay. Danach die Woche gab es Essen. Am ersten Tag, die Mohrrüben waren verschimmelt, das Gemüse, das konnten wir nicht ausgeben. Die Kinder hatten dann den einen Tag auch eine Gemüsebolognese, aber keine Nudeln.
Ende vergangener Woche erfuhren die Eltern und Lehrkräfte der Elbe-Schule, dass sie mit all diesen Problemen nicht allein dastehen. Der Schulcaterer 40 Seconds hatte in den Sommerferien die Belieferung von 108 Berliner Schulen übernommen. Seither soll die Firma 50.000 Portionen pro Tag ausliefern, das Zehnfache ihres bisherigen Auftragsvolumens. Reibungslos liefe das nicht, so Sabine Weber.
Also da ist Nachbesserungsbedarf, ganz dringend.
Dass es Schwierigkeiten gab, wurde kurz nach den Ferien klar. Am Wochenende äußerte sich dann Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner zuversichtlich. Man arbeite mit Hochdruck daran, dass ab Montag alle Schulen Essen bekämen, so Wegner bei einer Veranstaltung am Sonntag. Von vernünftigem Essen war da die Rede. Und so kommt in der Neuköllner Elbe-Schule heute Mittag eine Lieferung an.
Es sollen jetzt Ofenkartoffeln und Quark da sein. Auf dem Lieferschein steht wohl auch noch Gemüsepfanne, wobei ich nicht weiß, ob das jetzt das zweite Essen war als Auswahl. Also von daher gibt es heute Ofenkartoffeln mit Quark bei uns.
Die angekündigte Gemüsepfanne bleibt verschollen. Neben den Ofenkartoffeln liegt eine Art Sauerrahm auf dem Teller. Kräuter sucht man vergeblich. Halbvolle Teller werden zum Abfalleimer getragen. Der Caterer verweist weiter auf ein schriftliches Statement vom vergangenen Freitag. Darin wirft er Mitbewerbern, Berliner Vergabekammer und Schulen Verzögerungen und fehlende Kooperation vor und verteidigt die Qualität seiner Mahlzeiten. Der Durchbruch, auf den wohl viele nach Wegners Ankündigung gehofft hatten, er scheint noch auf sich warten zu lassen.
RBB24-Reporterin Oda Tischewski hat noch Mängel bei der Verpflegung an Berliner Schulen ausgemacht. Brandenburg vor der Wahl, was das Land bewegt, dem geht RBB24 Inforadio in dieser Woche nach. Unsere Reporter sind im Land unterwegs, um mit den Menschen zu sprechen, welche Themen für sie wichtig sind. In Templin in der Uckermark wollte unser landespolitischer Reporter Thorsten Südow herausfinden, ob und wie die Integration Geflüchteter im Alltag funktioniert.
Der Frühstücksklassiker Rührei wird jeden Morgen in der Küche des Hotels zum Eichwerder in Templin zubereitet. 14 Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Gäste. Die Hälfte der Beschäftigten sind Geflüchtete. Blandina Kature ist eine von ihnen. Sie kommt aus Kenia. Seit einem Jahr macht sie in Templin eine Ausbildung zur Hotelfachfrau.
Also für mich persönlich, ich wollte hier in Deutschland integrieren und etwas für mich selbst machen. Und da habe ich entschieden, Deutschsprache zu lernen. Es ist schön, wenn man die anderen Leute bedient. Es macht ein gutes Gefühl im Herz.
Sehr motiviert in der Ausbildung und im Hotelalltag sei Blandina, schildert die Templiner Hotelchefin Gabriele Förderhoff, die sich seit Jahren für Geflüchtete in der Uckermark-Kreisstadt engagiert. Mit dem Jobcenter ist sie im Kontakt, um Ausbildung und Beschäftigung von Geflüchteten zu ermöglichen.
Die Ausbildung mit Geflüchteten, das ist eine Win-Win-Situation für beide Seiten, für die Hotellerie und Gastronomie, weil uns Fachkräfte fehlen und weil sie tatsächlich einen anerkannten dualen Ausbildungsberuf hier erlernen können.
Für etwa 500 Geflüchtete und Asylbewerber, die in Templin leben, ist die ehrenamtliche Integrationsbeauftragte Erika Willinger eine wichtige Ansprechpartnerin. Sie hilft bei Behördengängen, macht Flüchtlinge mit Unternehmern bekannt. Und das Zusammenleben von Geflüchteten und Einheimischen funktioniere.
Insgesamt, ich finde, dass es läuft gut. Natürlich gibt es Spannungen, aber wenn wir das in einer Kleinstadt auf Beziehungsarbeitbasis ansprechen können, dann sind wir in der Lage, Probleme zu lösen.
Der Landkreis Uckermark, in dem die 15.000 Einwohnerstadt Templin liegt, sei jetzt allerdings bei der Flüchtlingsbetreuung personell und platzmäßig am Limit, schätzt der zweite Beigeordnete des Landkreises, Henrik Wichmann von der CDU, ein.
Soweit unser Reporter Thorsten Südow aus der landespolitischen Redaktion aus Templin. Und in diesem Brandenburger Landtagswahlkampf spiele auch die Verharmlosung der SED-Unrechtsherrschaft eine bedenkliche Rolle. Das sagt die Aufarbeitungsbeauftragte des Landes, Maria Noke. Noch immer lassen sich alleine bei ihr und ihrem Team hunderte Menschen zu diesem Thema beraten. Auch deswegen gehöre das Kapitel wieder ins Bewusstsein gerückt, in korrekter und historisch zutreffender Art und Weise. Dazu Nico Hecht aus unserer landespolitischen Redaktion.
So kurz vor den Landtagswahlen warnt Brandenburgs Beauftragte zur Aufarbeitung der SED-Diktatur vor Verharmlosungen der Unrechtsregime im Ostblock zu aktuellen Wahlkampfzwecken. Der Verfassungsschutz jetzt wäre eben nicht, wie von der AfD behauptet, eine neue Stasi und die Hinwendung zu Putin beim Bündnis Sarah Wagenknecht lasse die russische Propaganda und seine Strategien aus dem Blick geraten.
Das hat große Anlehnung an stalinistische Propaganda und Praktiken, und deswegen sehe ich das mit großer Sorge, dass Wahlkampf auf Landesebene mit Themen gemacht wird, die auf Landesebene überhaupt nicht zu regeln sind.
Gegen Verharmlosung trete sie an. Wenn Brandenburgs BSW-Spitzenkandidat Robert Krumbach etwa wie zuletzt sagte, er habe kein Problem mit Parteimitgliedern, die nur eine Stasi-Vergangenheit hätten. Gemeint war der Beitritt vom Ex-Linken Hans-Jürgen Scharfenberg, langjähriger IM, der 1992 noch versucht hätte, die Enttarnung zu verhindern. Das Leid, das Stasi und Co. angerichtet hätten, wirke bis heute. Gut 7.600 Beratungen hätten Noke und Mitarbeiter in den letzten beiden Jahren gezählt, vor allem zu Stasi-Akteneinsichten und zu strafrechtlichen Rehabilitierungen, ganz besonders von Kindern in sogenannten Spezialheimen der DDR-Jugendhilfe. Dazu kommen Traumaberatungen. Vor diesem Hintergrund hält Noke es für gefährlich, wenn das Wissen um die DDR schwindet.
Das ist problematisch, wenn man sieht, wie auch heute so Mythen über die DDR entstehen. Plötzlich ist alles nicht mehr so schlimm. Es gab ja keine Arbeitslosen, also ist es eigentlich ein besseres System gewesen. Und es wird überhaupt nicht hinterfragt, was eigentlich dahinter stand. Und das möchten wir, dass das viel stärker in den Blick genommen wird.
Dafür fordert Noke zusammen mit anderen Länderaufarbeitungsbeauftragten in einer Resolution, die DDR-Diktaturgeschehnisse zum prüfungsrelevanten Schulthema zu machen.
Wir werden, wenn jetzt die Koalitionsverhandlungen in Brandenburg dann stattfinden, auch nochmal mit den zuständigen Bildungspolitikern sprechen, dass das eben ein Schwerpunkt sein muss, auch angesichts der politischen und gesellschaftlichen Entwicklung.
Ziel von Maria Noke sei, die verpflichtende SED-Unrechtsbeschäftigung an Schulen nach den anstehenden Wahlen fest in einem neuen Koalitionsvertrag verankern zu lassen.
Soweit Landespolitikreporter Nico Hecht zum Stand der Aufarbeitung der SED-Diktatur in Brandenburg.
Und jetzt aus dem Getümmel und dem Grün. Die besondere Geschichte. Präsentiert von Der Tag im Fernsehen. Montags bis freitags ab 18 Uhr im RBB und in der ARD-Mediathek.
Ich bin Silja Sodke. In Berlin verschwinden immer mehr kleine, inhabergeführte Läden. Die Verdrängung durch Ketten und Investoren schreitet schleichend voran. Getroffen hat es jetzt auch die kleine Kiezbäckerei Backshop Family in der Neuköllner Buschkrugallee. Dass nun im Dezember Schluss sein soll, dass der Gewerbemietvertrag grundlos nicht verlängert wird, sorgt bei den Anwohnenden für Aufregung.
Ja, der letzte Treffpunkt, wo ich all die Leute hier, ich kenne viele von denen, überhaupt mal treffen kann.
Also hier ist immer was los. Hier treffen sich Frauengruppen. Das ist also so ein Kiez-Treff hier auch.
Wir sind wie eine Familie, sind wir hier, ja. Und wir sind sehr zufrieden. Ich kann auch nicht mehr so laufen und so weiter, ja. Und das ist für mich wirklich ein umsteigen. Ich bin sonst alleine oben und alle.
Viele Läden machen zu. Bei uns hier hinten ist schon wieder ein Laden zu. Wir haben gar wirklich nichts, gar nichts. Wenn der hier nicht mehr ist, dann sind wir alle aufgeschmissen.
Seit 19 Jahren schon betreiben Günnel Yilmaz und ihr Mann Orhan die Kiezbäckerei. Im April bekam Günnel Yilmaz das Schreiben der Hausverwaltung, dass man sie zum Ende des Jahres vor die Tür setzen würde. Zu Schulden kommen lassen hat sie sich nichts. Ihre Miete hat sie immer pünktlich bezahlt. Gründe für das Aus nach fast 20 Jahren wurden ihr nicht mitgeteilt.
Ich nicht richtig essen, nicht richtig schlafen, das ist mein Leben automatisch kaputt. Das ist richtig traurig. Einfach, ich mache Fehler. Ich hatte gesagt, ich bin Fehler, ich muss raus. Aber ich bin gar nichts Fehler gemacht.
Wer Besitzer des Hauses ist und was die Gründe für die Nichtverlängerung des Vertrages sind, haben wir vom RBB angefragt bei der Hausverwaltung. Doch unsere Anfrage blieb bisher unbeantwortet. Jetzt wollen die Anwohner mit einer Unterschriftenliste protestieren. Knapp 1000 sind dabei schon zusammengekommen. Unterstützt werden sie dabei mittlerweile auch von der Neuköllner Bezirksverordneten Carla Assmann.
Es wird ja immer gesagt, ja, es ist freies Vertragsrecht. Aber es ist ja überhaupt kein Gleichgewicht mehr, wo man davon reden kann, dass es ein freier Vertrag ist. Wenn das eine irgendwie versteckter, mächtiger Immobilienbesitzer ist und auf der anderen Seite stehen einfache Leute, die ihren Lebensunterhalt verdienen wollen oder die wohnen wollen.
Das mutmaßliche Ende der Bäckerei wäre eine tragische Wendung für die Familie Yilmaz. Für die Hausbesitzer aber offenbar nur ein Posten. Alle Versuche zu verhandeln blieben bisher erfolglos. Günnel Yilmaz ist verzweifelt.
Nie einmal bei mir Kleinigkeit anrufen oder Kleinigkeit E-Mail schreiben. Ganz stark hart. Fensterknopfen oder Türklingen, das ist gar nichts aufgemacht. Ich jetzt merke schon, meine Laden weg. Aber ich muss leben.
Die Anwohnenden wollen weiter um ihren Kiez-Treffpunkt kämpfen, wollen die Öffentlichkeit wachrütteln, denn der Backshop und das Ehepaar Yilmaz gehören für sie einfach zur Familie.
Auch wenn wir so gern in die Ferien und zurück nach Hause kommen, fliegen ist leider nicht wirklich klimafreundlich. Noch nicht. Denn in Strausberg arbeiten Ingenieure gerade an einem Flugzeug, das mit Wasserstoff betrieben wird und damit ganz ohne CO2-Abgase durch die Luft fliegt. Philipp Gerstner war bei der Präsentation des APUS I2 dabei.
Die Inszenierung ist Hollywood-reif. Langsam öffnen sich die Tore des Hangars der APUS-Testhalle. Dann Nebel, Lichtshow, Konfetti und rund 40 Mitarbeiter, die das ganz nagelneue Flugzeug an blauen Bändern aus dem Hangar ziehen. 10 Jahre haben sie an ihrem Flugzeug mit Wasserstoffantrieb geforscht. 3 Jahre wurde es zusammengebaut. Für Geschäftsführer Philipp Scheffel und sein Team heute ein ganz besonderer Moment.
Ist ein Riesenmeilenstein für uns, weil ein Großteil der Arbeiten mit dem heutigen Tag tatsächlich erledigt ist und man jetzt nicht mehr viele kleine Puzzlestücke auf dem Tisch liegen hat, sondern ein großes Bild. Das ist motivierend und inspirierend zugleich.
Gleich nach dem Rollout folgt die Taufe samt Sektdusche auf den Namen
Mira.
Um den Wasserstoffantrieb in einen Viersitzer zu integrieren, mussten die Ingenieure ein komplett neues Flugzeug bauen. Ein bestehendes Modell umzurüsten hätte nicht funktioniert. Jetzt befinden sich in den Flügeln die Tanks für den gasförmigen Wasserstoff. Damit wird eine Brennstoffzelle betrieben, die wiederum 2 Elektromotoren mit Propellern antreibt.
Herausforderungen sind das Gewicht. Solche Antriebssysteme sind deutlich schwerer als herkömmliche fossile Antriebssysteme. Und am Ende die Zuverlässigkeit der Systeme, weil sie relativ komplex sind, weil es Komponenten sind, die noch keine Betriebserfahrung haben. Und das alles zuzulassen, das ist eine große Aufgabe.
In den nächsten 3 Monaten stehen erstmal Tests am Boden und auf dem Rollfeld an. Anfang nächsten Jahres soll der Flieger dann zum ersten Mal abheben. Mit einer Reichweite von bis zu 900 Kilometern und einem Tempo von rund 300 km/h soll der APUS I2 konkurrenzfähig zu fossilbetriebenen Privatfliegern sein. Wirtschaftsminister Jörg Steinbach, der auch beim Rollout dabei war, sieht in dem Geschäft großes Potenzial.
Ich bin für Brandenburg wahnsinnig stolz darauf. Wenn man sich das anguckt, die Reichweite dieser Flughäfen, die reichen von hier bis Sylt und auf der anderen Seite bis Friedrichshafen. Also es hat einen Riesenmarkt für den deutschen Kurzstreckenverkehr. Es hat einen Riesenmarkt für den skandinavischen Kurzstreckenverkehr vom Festland auf die vorgelagerten Inseln. Also das wird hier noch eine große Entwicklung nehmen.
Sagt Brandenburgs Wirtschaftsminister Steinbach im Beitrag Beitrag von Philipp Gerstner und soweit der Tag in Berlin und Brandenburg mit Stefan Orschardt.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.